Im Augenblick, und keiner weiß, wann er aufhört, tobt der Krieg in der Ukraine. Das Problem von Superform, wenn man überhaupt von Problem reden kann, ist ja, dass wir nie live senden, sondern es ist immer eine gewisse Zeit dazwischen, zwischen Aufnahme und zwischen Ausstrahlung. Soll heißen, ich weiß nicht, wie die Situation in 2 Wochen aussieht in der Ukraine. Ob es Frieden gibt, eher unwahrscheinlich. Wie schlimm die Situation sich noch verschärft hat, ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, geht nicht. Mein heutiger Gast ist Deutscher, kommt aber aus Russland. Und er war beim russischen Militär. Erzählt, unter welchen Schikanen er leiden musste, was dort geschah. Das ist so der Einstieg des Films. Dann kommt er auf seine heutige Zeit zu sprechen und erzählt, wie er, nachdem seine Ehe den Bach runterging, er seinen Job verloren hat, sich so nach Annahme und Liebe gesehnt hat, dass er in den Wald ging und Bäume umarmt hat. Nur um was zu spüren. Und beim Loslassen der Bäume denkt er sich, das ist es ja auch nicht. Und er geht zu einer Autobahnbrücke und steigt hoch. Er ist nicht gesprungen, sonst wäre er nicht hier bei Superform. Hört euch diese Geschichte an. Die Geschichte einer Lebenswende, die völlig lost war. Schöne Werbung, aber ich mach's gern. Und der gefunden wurde von Jesus. Sehr beeindruckend.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Ich weiß nicht genau, wann der Film jetzt ausgestrahlt wird und ich kann nur hoffen, dass der Krieg zwischen Russland und Ukraine nicht eskaliert ist. Also noch schlimmer als jetzt. Die sind vorgestern einmarschiert noch weiß man nicht, was kommt und wie es wird. Mhm. Ich weiß von deiner Story, dass du beim russischen Militärdienst warst.
Korrekt.
Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja immer so Schauermärchen. Ja. Was läuft da ab im russischen Militärdienst? Ja.
Puh, also viel Schlägerei. Also habe ich persönlich, also da dort, wo ich gedient habe, viel Alkohol. Schon ein sehr, sehr harter Umgang miteinander. Ich würde mal so behaupten, wer die wer im russischen Militärdienst gewesen ist, der ist auf das Leben vorbereitet, würde ich jetzt mal so formulieren. Also ich habe dort mega viel gelernt.
Ja. Zum Beispiel?
Ich war völlig alleine dort. Also wir waren, auf dem fernen Osten, und das heißt es in Deutsch, glaube ich, oder im fernen Osten gedient. Also Richtung Kamtschatka dort hinten, ganz weit weg.
Ganz weit weg, ja.
Osten, richtig, genau. Mhm. Keine Eltern von heute auf morgen, keine Geschwister, keine Menschen, mit denen du dich beraten kannst, austauschen kannst, mal fragen kannst, wie verhalte ich mich jetzt. Nur Jungs, nur junge Männer, wo du fürs falsche Gucken schon Schläge kriegen kannst. Also da einfach so in gefühlt ins kalte Wasser geworfen zu werden, völlig alleingelassen, das ist schon hart, ja.
Genau. Warst du Christ, als du in den Militärdienst einberufen wurdest?
Ja, ich war Christ.
Und als du fertig warst mit dem Militärdienst, immer noch, oder?
Immer noch, aber ich habe dazwischen, die Waffenrüstung mal ordentlich hängen lassen.
Also Waffenrüstung, welche Waffenrüstung?
Geistliche Waffen.
Okay. Du hast quasi dein Christsein schleifen lassen.
Ja, genau, so kann man das sagen. Und ich habe mich dort auch öfter geschlagen mit anderen, manchmal auch ja, als Verteidigung, aber nicht nur. Und infolgedessen saß ich ja dort auch 2 Monate im Gefängnis, oh. Militärgefängnis, genau. Und mir drohten damals 14 Jahre Haft.
Wegen?
Sorry. Nee, ist kein Problem. Also das ist ja schon länger her und ist alles verarbeitet worden, ja, vergeben worden. Also ich habe damals am Nachmittag eines Tages einen jungen Soldaten geschlagen. Der ist dann ein paar Stunden später in die Kaserne zurück und ich wusste nicht, was dort hinterher natürlich passierte. Man hat ihn aber nächsten Morgen tot aufgefunden. Man hat mir das dann unterstellt, weil man es gesehen hat am Nachmittag, dass ich ihn geschlagen habe. Und aber ich war nicht daran schuld, dass er dann eben tot aufgefunden ist, oder ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt, so direkt. Ja, und dann wurde ich festgenommen und dann saß ich 2 Monate in U-Haft, genau. Und dort, und das war wahrscheinlich, so denke ich mir mal jetzt, einfach so dieser Punkt der Kehrtwende. Da saß ich dort und habe dann gebetet und habe gesagt, Herr, wenn ich hier noch einmal rauskomme irgendwie, dann werde ich dir treu nachfolgen und ich werde schon dann den Glauben und die Beziehung zu dir ernster nehmen als bis dato.
Und du kamst raus, sonst wärst du nicht her?
Nach diesem Gebet war es, ich meine, 7 bis 10 Tage, irgendwas sowas.
Oh, das ist schnell.
Da war ich raus.
Und, wie ging es dir da, als du auf einmal hörtest, dass der tot ist, dieser Soldat?
Das war schon hart. Weil du natürlich dann dir auch die Schuld irgendwo dafür gibst, mitgibst. Wobei ich habe hinterher erfahren, dass hier in der Kaserne sehr, sehr stark geschlagen wurde man hat auch natürlich gesagt, dass das andere ihn dann auch umgebracht hatten. Ich wusste, dass ich jetzt mit dem Tod direkt nichts zu tun hatte, aber klar, einige Stunden vorher habe ich ihn dann geschlagen und das belastete mich schon lange, lange Zeit und ich durfte trotzdem Vergebung finden, irgendwann mal.
Mit 18 Jahren Militärdienst, wie lange geht der? 3 Jahre?
2 eigentlich.
2?
Ja, genau. Ich war 2 Jahre und 2 Monate dort.
Wann kamt ihr nach Deutschland? Wie alt warst du da?
Da war ich 21.
Oh, das war aber dann ganz dicht aufeinander, oder?
Ja, genau. Also
hattest du da ein Mitspracherecht oder wolltest du?
Nee, nicht wirklich. Ja gut, man kommt nach Hause, Papa, Mama haben alles vorbereitet und man muss ja damals Antrag stellen und warten, bis man dann entweder eine Ablehnung bekommt oder eine Genehmigung.
Wolltest du ausreisen?
Ich wollte schon ausreisen, ja. Sind wir Januar 88 ausgewandert.
Und dann ging das schöne Leben los?
ja, doch, tatsächlich. Also man hatte das Gefühl, man ist im Paradies gelandet. Das ist tatsächlich so. Wir wurden mit offenen Armen empfangen und wirklich Freundlichkeit pur. Das war schon krass. Ja.
Wie ging das Leben des Alex denn weiter?
Ja, ich habe ziemlich schnell geheiratet, muss ich sagen. Ich habe meine damalige Frau noch in diesem Übergangslager getroffen. Ah. Und 4 Monate später waren wir schon verheiratet.
Das ging
also ich muss auch ehrlich sagen, also in der Gemeinde, in der ich damals gewesen bin, da musste man sofort heiraten. Also da durfte man auch nicht Freundschaften pflegen.
Ach.
Das ist dann so in der Gemeinde gewesen, ja.
Dann habt ihr euch angeguckt und dann hieß es von offizieller Seite, Freunde?
Jetzt aber.
Aber jetzt hopp.
so in der Tat, ja, genau. Ja, okay. Es ist natürlich mit gutem Hintergedanken wahrscheinlich. Man wollte uns helfen, aber
gut. Kommentiere nicht.
Es ist, ist halt so gewesen. Mhm. Genau. Und das war Juni, genau. Juni 88 haben wir geheiratet. Ja, und dann kam in die Folge der Militärzeit, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe ja in der Militärzeit 4-mal Gehirnerschütterungen gehabt.
Gehirnerschütterung?
Ja, richtig. Einmal schwersten Grades.
Was heißt das? Für einen medizinischen Laien wie mich?
Also wenn du den Kopf anfasst, der war richtig weich, so an manchen
Stellen. Nicht gut.
War schon heftig, ja. Also ich kam auch nach der Schlägerei so richtig mehrere Stunden später wirklich zu mir und da war ich schon im Krankenhaus, militärischen Krankenhaus. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich an die Details erinnern.
Haben die den auf dich eingetreten, oder? Muss ja.
Nee, also ich hatte damals auch sehr viel, was heißt sehr viel Alkohol zu mir genommen und wir haben auch verschiedene Art Drogen dann konsumiert und
ja, okay.
Da sind wir, ich meine, wir waren zu zehnt und die anderen waren über 100 Leute und ist ja logisch, ne? Dass man dann nicht unbedingt
1 zu 10 ist ein guter Schnitt.
Ja, genau.
Ja, und gewonnen.
Wir hatten verloren, natürlich. Ja. Haus hoch. Ah. Ja, genau. Und einen Monat nach der Hochzeit hatte ich meine 5. Gehirnerschütterung. Da hatte ich einen schweren Unfall und wurde auch ins Krankenhaus eingeliefert. Lag dann, meine ich, 2 Wochen im Krankenhaus. Und 4 Monate danach habe ich, und das war für mich wirklich eine krasse Sache, da habe ich meinen ersten epileptischen Anfall bekommen. Die Ärzte konnten es natürlich nie nachweisen, aber das war dann für die klar, das ist die Folge dieser Gehirnerschütterungen. Aber die kannten diese Art der Epilepsie nicht. Den ersten Anfall habe ich zu Hause bekommen, auf dem Sofa. Meine damalige Frau, die hat sich dann erschrocken, hat meine Eltern angerufen und dann kam mein Vater rüber mit verzerrtem Gesicht und Schaum vom Mund und
das ganze Programm.
Das ganze Programm, ja, richtig, genau. Und ja, dann hat sich das gelegt, wobei das nur für ein paar Wochen sich gelegt hat. Ich habe das nicht mehr so präsent, nach wie vielen Tagen oder Wochen ich meinen zweiten Anfall hatte, auch zu Hause. Ja. Da bin ich aber beim Lesen auf dem Fliesenboden gefallen und habe mir dann den Kopf aufgeschlagen und so weiter. Weil man schlägt ja dann um sich, wenn man diesen Anfall hat und genau. Und da haben sie mich eingeliefert und damals lag ich, meine ich, 2 Monate im Krankenhaus, weil diese Art von Epilepsie kannte man so nicht. Hat man viele, meine Doktoren, Professoren, was weiß ich, Fachleute auf jeden Fall kommen lassen und hat man mich in so ein Glaszimmer oder eine Glaskammer, hätte ich schon fast gesagt, reingesetzt.
Unter Dauerbeobachtung.
Ja, die wollten herausfinden, warum das jetzt an der Sprache liegt oder an der Größe der Schrift oder ob es jetzt von Hand geschrieben ist oder abgedruckt.
Weil du jedes Mal beim Lesen einen epileptischen Anfall
erhieltest. Genau. Also ich wurde befragt und die haben dann herausgefunden, dass die Anfälle immer beim Lesen kamen.
Ist also eine Leseepilepsie?
Ja, genau.
Heißt es so?
Ja, das heißt so tatsächlich. Das ist eine Leseepilepsie. Also diese Anfälle bekommt man auch tatsächlich nur beim Lesen.
Hast du das noch?
Was meinst du jetzt?
Die Leseepilepsie?
Nein, das ist ja, ich bin ja komplett geheilt. Das ist krass, aber ich bin komplett frei. Das ist auch das, ja, ich würde nicht sagen, das erste riesige Wunder, aber das ist ein Wunder, was man nicht erklären kann.
Hat dich das Wunder fit gemacht für die Zukunft?
Das ist absolut. Ja, weil ich habe das im Gebet gemacht, vielleicht ganz kurze Überleitung, also dass ich dort im Krankenhaus lag, wurde ich eingestellt und mit dem medikamentös. Und die Folge dessen war, dass ich habe bis zu 12-13 Stunden in der Nacht geschlafen oder schlafen müssen, damit ich einigermaßen wieder kräftig war für meine Aufgaben am Tag. Mhm. Also die Nebenwirkungen, die waren immens stark. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, boah, das geht nicht mehr, wir müssen etwas machen. Und dann habe ich mit meinem Freund, der auch Epileptiker war, so quasi zusammengeschlossen. Wir haben gesagt, lass uns mal überlegen, wie wir das irgendwie lösen können, ob es irgendwie Hilfe gibt. Und dann haben wir gebetet und man hat uns einen Masseur empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob er Christ war oder nicht, das weiß ich gar nicht. Man hat uns die Adresse gegeben, da haben wir einen Termin gemacht, haben zu Hause gebetet und dann sind wir dahin gefahren. Und dann saß ich bei diesem Masseur in seinem Behandlungsraum und dann erzählte ich ihm die Geschichte. Und während er massierte, sagte er mir dann, wenn du dann hier rausgehst, brauchst du keine Medikamente mehr nehmen. Da habe ich gedacht, das ist aber untypisch. Weil normalerweise, wenn man tatsächlich absetzt die Medikamente, muss man das langsam und über längere Zeit und unter Aufsicht von Fachleuten machen. Aber hier sagte er mir einfach, wenn du jetzt rausgehst, du musst nichts mehr nehmen. Da habe ich gedacht, okay, Alex, du hast gebetet, dass Gott dich heilt. dann musst du jetzt auch mutig genug sein und sagen, thank you. Danke, Jesus. Ich nehme das Geschenk an. Und das habe ich auch gemacht. Also ich bin raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt erste Mülltonne war oder das zweite. Ich habe keine Ahnung. Wir haben angehalten. Da bin ich raus und genau, alles da rein. Sämtliche Medikamente, kam nach Hause, alles entsorgt, was ich zu Hause hatte. Und ich hatte nie wieder einen Anfall.
Ach.
Nie. Kein einziges Mal. Und das ist jetzt schon weit über 20 Jahre her.
Wie alt war denn der Masse? Aber ich schätze mal, dass Anfragen kommen, ja, wo ist der?
Das kann sein, ja, aber das, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Und ich habe mir das auch nicht gemerkt. Ich habe auch keine Notwendigkeit darin gesehen, irgendwie. Keine Ahnung.
Und dann war der Alex geheilt und ist ein lebendes Wunder und das Leben ging dann steil bergauf, oder?
Also ich war dann davon tatsächlich geheilt. Und das Leben ging halt so weiter. Mir ging es viel, viel besser körperlich. Bis dann nach knapp vor 22 Jahren unserer Ehe dann es nicht mehr funktioniert hat. Meine damalige Frau hat mir dann mitgeteilt, dass sie mich nicht mehr liebt, dass sie dann jemand anders hat. Und ja, das hat dazu geführt, dass wir dann uns natürlich trennen mussten. Und also das Furchtbare für mich damals war, natürlich, du verlierst deine Frau, du verlierst deine Kinder, du verlierst eigentlich alles. Also ich habe mich so gefühlt, als hätte man mir den Boden an den Füßen weggerissen, von jetzt auf gleich. Das war krass. Mhm. Und im selben, also ich weiß nicht, wie viele Monate später ist auch das Unternehmen, für das ich tätig war, insolvent gegangen. Also ich habe Arbeitsstelle verloren, ich habe jegliches Einkommen verloren, das Haus verloren, das haben wir dann verkauft mit sehr großen Schulden, auf denen wir dann sitzen geblieben sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ging raus. Ich hatte 6 Kisten, kleinere Kisten gepackt, mit meistens mit meinen Büchern, 2 Koffer vielleicht. Das war's.
Dein ganzes Leben. Ein kleines, 6 also, kleine Kisten und 2 Koffer.
Richtig. Und da bin ich abgerutscht, muss ich sagen.
Abgerutscht heißt?
Ich habe 6 Monate lang meine Wohnung nicht geputzt, zum Beispiel. Also, aber keiner hat's gemerkt, keiner hat's gewusst. Weil ich nach außen hin tatsächlich überhaupt nichts anmerken habe lassen. Das Problem. Und ich wollte nicht mehr leben einfach. Das war, und ich werde nie vergessen, da bin ich, das war einer der schlimmsten Tage damals. Ich habe so mehrere Leute gehabt, die mich dann so begleitet haben, die dann für mich da waren, wenn ich mal sprechen wollte. Und an einem Tag habe ich, meine ich, 21 Personen versucht zu erreichen. Das war am Nachmittag. Mir ging es richtig schlecht. Und ich habe keinen erreicht. Niemanden. Und ich war in der Nähe eines Waldes. Und da habe ich gedacht, du gehst jetzt in den Wald und redest wenigstens mit den Bäumen, oder? Weil das war heftig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, boah. Ich musste über eine Autobahnbrücke gehen. Ich ging auf dem Weg dorthin, ging ich über diese Brücke und dann ist der Gedanke geboren, wie wär's, du steigst einfach aus. Weil es macht eh keinen Sinn. Du hast nichts, du hast niemanden, du hast alles verloren. Niemand braucht dich, weil der Beweis war dann auf der Hand. Du hast 21 Leute angerufen, keiner will mit dir reden. Mhm. Und der Teufel ist dann in solchen Momenten immens stark. Zumindest erscheint es einem dann so. Dass,
ja, klar.
Und dann bin ich in den Wald und habe dann, ja, das hört sich vielleicht heute total bescheuert an, aber ich habe mit Bäumen geredet, ich habe sie umarmt und ich habe einfach irgendwo Halt gesucht.
Halt und Nähe.
Ja, genau. Und es gab es einfach nicht. Bäume sind kalt, Bäume reagieren nicht. Und dann auf dem Weg zurück habe ich dann einen Plan gefasst und habe gesagt, so, du wartest auf einen großen LKW, damit es auch sicher ist und sprichst zum richtigen Zeitpunkt, dass durch den Aufschlag schon am besten stirbst und wenn nicht, dann überrollt er dich und dann ist es vorbei, dann ist das Leid all ein für alle Mal zu Ende, genau. Und das habe ich dann auch machen wollen. Bin aufs Gelände geklettert und in dem Augenblick, als ich dann also nicht ganz oben war, sondern auf dem Weg dorthin, auf einmal wie so ein Bild vor Augen, einige Personen, die für mich wichtig waren, wie ich sie auch traurig vor mir sah und auch meine Kinder. Ich habe 5 Kinder damals gehabt. Also ich habe auch bis heute 5 Kinder. Da habe ich gedacht, boah, das, was du jetzt erleidest, das werden die dann erleiden. Das kannst du dir nicht antun. Und das war für mich so klar, dass ich es jetzt doch nicht machen will.
Dann bist du wieder runtergegangen.
Wieder runter, genau. Und dann bin ich nach Hause, genau. Und habe dann Menschen gesucht. Mit meiner Schwester habe ich viel gesprochen, mit einer jüngsten Sprecher, diese Schwester. Habe ich dann gebeten, dass sie mir hilft zu Hause mit ihrem Mann. Die kamen dann zu mir nach Hause, die haben mir geholfen, wieder in das normale Leben zurückzufinden, haben mir geholfen, meine Wohnung zu putzen und all solche Sachen. Genau, aber das, wovon ich nicht geheilt wurde, war Hass. Also das war...
Auf wen? Also
auf mich selbst, in erster Linie. Auf meine Ex-Frau. Für alle Menschen, die da irgendwie mit beteiligt waren, direkt oder indirekt. Also ich habe, ich würde sagen, jeden, der da in dieses Profil passte, habe ich abgrundtief gehasst. Das ist heftig. Und ich war Christ. Das ist ja das, was eigentlich gar nicht passt. Ich habe versucht, das zu verarbeiten, indem ich einfach mehr gearbeitet habe. Also
ja.
Ich habe dann tatsächlich 24/7 gearbeitet, also 24 Stunden, klar ein bisschen geschlafen. Das war heftig. Also habe ich das verdrängt, also den Schmerz verdrängt, vielleicht den Verlust und so diese Gefühle. Aber das Ganze, das kippte, würde ich jetzt mal sagen, so in die andere Richtung, dass der Hass immer heftiger wurde, so dass ich sogar den Kindern gesagt habe, boah, ich hasse so eure Mutter. Ne?
Du hast im Prinzip, bist du von dem Brückengeländer wieder runter.
Ja.
Und der Hass richtete sich ja auch im Prinzip gegen dich selbst, sagtest du ja eben, du hast dich gehasst,
stimmt.
Auch.
Ja, stimmt.
Aber wenn man 24/7 arbeitet, ein paar Stunden Schlaf weg, ein paar, und dann wahrscheinlich hast du auch Kaffee in dich reingeschüttet.
Damals wahnsinnig viel Tee. Ja.
Okay, Tee.
Ja, genau.
Das zerstört ja.
Ja, das hat mit mir, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, also ich habe nur noch funktioniert.
Mhm. Du warst ja wahrscheinlich unausstehlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe den Kindern, und das wollte ich nochmal sagen unbedingt, das tut mir wahnsinnig leid, ich habe mich auch entschuldigt bei allen Kindern dafür. Ich habe ihnen gesagt, wenn eure Mutter jetzt hier vor mir liegen würde und würde verbluten, ich würde drüber steigen und ich würde weggehen. Ich würde ihnen nicht helfen. Ich meine, sowas zu denken ist schon krass. Sowas auszusprechen ist Wahnsinn. Und sowas den Kindern dann auch zu sagen.
Das toppt alles noch.
Das toppt alles, ja, genau. Und das, ich war aber selber müde davon. Also das ist ein Zustand, den kann man gar nicht so richtig begreifen vielleicht.
Ja, man funktioniert und ist noch mechanisch und denkt und reflektiert ja auch nichts mehr, oder?
Ja, das stimmt.
Du redest und lässt alles raus, was in dir drin ist.
Ja.
Nicht gut.
Ich habe auch nie darüber nachgedacht, welche Folgen das hat, welche Folgen das auf mich persönlich hat, auf andere, auf Kinder. Mhm. Ja, genau.
Welche Folgen hatte das für dich? Auch gesundheitlich?
Ich habe Schwächeanfälle gehabt, also schon noch bevor die Trennung kam. Und in dieser Zeit habe ich 3 Herzinfarkte gekriegt.
3?
Ja, genau, richtig. Ich habe 3-mal Herzinfarkt bekommen.
Da reicht nicht einer, da reichen keine 2. Du hast einfach gedacht, komm, ich springe nicht von der Brücke, ich mache mich so kaputt.
Ja, das war nicht mit Absicht natürlich, das ist klar, aber indem du immer nur arbeitest und das hat mich. Das hat mich
schon gemacht. Lass uns zur Veränderung kommen.
Ja, genau.
Wie ging die Veränderung?
Man hat mir einen Mann empfohlen. Und da bin ich zu ihm hin. Werde nie vergessen, das war mega. Der wollte eigentlich gar nicht mit mir reden. Und der hat zu mir gesagt, wenn du mit mir reden willst, dann musst du zu mir kommen. Das war eine 7 Stunden Fahrt. Und da hat er gesagt, eine Stunde kostet 300 Euro. Und ich habe gesagt, ich komme. Ich war 2 Stunden dort, am selben Tag noch zurückgefahren. Und an dem Tag habe ich festgestellt, Alex, nicht deine Leute brauchen Hilfe, du brauchst Hilfe. Und dann habe ich ihn tatsächlich gefragt, er ist mein Mentor gewesen dann, gute 2 Jahre. Ich habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann. Ich habe mein Leid geklagt und habe gesagt, so geht's mir wirklich. Aber ich will davon frei werden. Und da hat er gesagt, okay, dann helfe ich dir. Da hat er mich gefragt, ob ich Christ bin. Ich habe gesagt, jawohl, ich bin Christ, ich liebe Jesus, er lebt in mir. Und da hat er gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du kannst dich auf der einen Seite sagen, Jesus lebt in mir, sprich seine Natur, sein Wesen, seine Art, seine. Auf der anderen Seite hast du die Menschen, du hast dich selbst, das geht nicht. Du kannst sie nie vergeben, das geht nicht. Und da hat er mir gesagt, du musst dir mal Gedanken darüber machen, was Gnade ist, was Gnade bedeutet. Gnade und Vergebung, das ist der Schlüssel. Aber ich habe ja Gnade und Vergebung verstanden, so vom Kopf her.
Vom Kopf her,
ja. Ich bin ja in einem christlichen Haus aufgewachsen, es ist ja nichts Neues gewesen für mich. Und dann wurde mir bewusst, dann fiel quasi diese Information aus dem Kopf ins Herz, dass ich begriffen habe, wow, Jesus hat mir alles vergeben. Und das Entscheidende, was mich damals wirklich umgehauen hat, er hat mir vergeben, was ich in der Vergangenheit getan habe, was ich in der Gegenwart tue und alles, was ich noch je tun werde. Es ist völlig, völlig egal. Es ist alles vergeben. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass er mir schon alles vergeben hat, was ich noch tun werde. Und dann ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich gesagt, boah, danke Jesus, danke, thank you, das war.
Wie würdest du diesen Moment beschreiben? Ein hochemotionaler Moment, oder?
Millionen Tonnen Gewicht vom Herzen runter. Es ist, man kann es nicht beschreiben. Man muss es erleben. Aber das Besondere, was bei mir gewesen ist, also das ist jetzt kein Prozess gewesen. Es war so eine punktuelle Geschichte. Wie auf einmal ein Licht aufgeht und du checkst auf einmal, ach so, dieses ach so Erlebnis. Das war krass.
So ist Glaube eigentlich.
Ja, genau.
So ist Jesus eigentlich.
Das war für mich. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, ich bin wirklich ein neuer Mensch. Also das war jetzt keine Wandlung oder so. Gut, dort hat der Prozess begonnen. Ja, diese Heilung und Wiederherstellung und so weiter. Aber ich habe es begriffen. Ich werde geliebt, so wie ich bin. Ich bin angenommen. Ich muss weder mir noch jemandem was beweisen. Erst recht nicht Jesus. Das war.
War das der Mentor Christ?
Ja.
Wie ging dein Leben dann weiter? Ich meine, es ändert sich ja nur in einem was erstmal, ne?
Ja, richtig, genau. Also, ich bin dann zu meinen Kindern gefahren, habe mich dann zum Teil auf Knien vor denen entschuldigt.
Och, das war hart, oder? Für deine Kinder, meine ich.
Ja, genau. Für die Kinder war es hart.
Ja.
Für mich nicht. Ich habe es gerne getan.
Ja, aber sie sehen ihren Papa. Ja. Was machst du da unten? Ja, komm hoch.
Ja, das war schon, ja, das war. Für die Kinder war es. Aber ich glaube, die haben sich riesig gefreut, glaube ich. Weil die auch gesehen haben, Papa ist anders. Ja, Papa ist anders geworden. Das Und jetzt zu meiner Ex-Frau. Also ich hatte in meiner Kontaktliste im Handy ihre Nummer natürlich gespeichert gehabt und da standen nur 2 Buchstaben, Ex. Und das war mir schon damals, als ich so im Hass gelebt habe, das war mir zu viel Aufmerksamkeit für sie. Da habe ich gedacht, boah, das ist schon zu viel. So. Und als ich diese Erneuerung sozusagen erlebt habe, ich habe mein Handy genommen, habe dann den Namen geändert, aber nicht auf den Namen, wie ich sie immer gerufen habe, sondern wie sie gerufen werden wollte. Und das fiel mir nicht schwer. Und das habe ich gedacht, boah, das ist etwas ganz, ganz was Neues. Ich habe das gar nicht mit meinem menschlichen Hirn gar nicht verstehen können, wie geht sowas. Mhm. Aber der Herr hat wirklich alles neu gemacht. Ich trage ihr überhaupt nichts nach, gar nichts. Ich habe mir vergeben. Ich habe ihr vergeben, alles, was zu vergeben war. Ich habe jedem einzelnen Menschen alles vergeben. Sag nichts. Bin absolut frei. Das ist
ein Lifestyle. Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist Freiheit. Das ist Freiheit pur. Das ist wirklich. Also man kann sowas nicht beschreiben. Das muss man erleben.
Sowas. Welche Veränderungen ergaben sich in deinem Leben? Vorher 24/7. Arbeit. Ja. Hass, den haben wir jetzt schon mal durch. Ne? Vergebung auch ausgesprochen.
Ja, ich hab natürlich immer noch viel gearbeitet, aber dann kam auch die Situation, dass Gott mir gezeigt hat, dass es nicht gut ist, dass ich alleine bin. Und da hat er mir eine wundervolle Frau geschenkt. Boah, ich liebe sie über alles auf dieser Welt. Jesus liebe ich mehr, das weiß sie auch. Aber ich
damit bin, kann sie leben.
Ja, sie ist glücklich und
sie ist die Taffe Nummer zwei, oder?
Ja,
ja, sie cool. Ist,
ganz besondere Frau, ich liebe sie über alles, ja genau. Was hat sie noch verändert? Also ich bin komplett hergestellt worden, was ich sagen wollte, körperlich. Ich habe überhaupt keine Spuren von Herzinfarkten oder ähnliches. Ich bin letztes Jahr im Oktober in München einen Halbmarathon gelaufen, in einer Stunde 51 Minuten. Erst einmal in meinem Leben, keine Schwierigkeiten mit dem Herzen, kein gar nichts. Wurde untersucht, ich weiß gar nicht wann. Keine Spuren, keine Stents notwendig, kein Herzschrittmacher, alles weg. Aber für mich ist einfach dieser geistliche oder dieser geistige, seelische, ich bin auch, ich habe viele, viele seelische Verletzungen in mir getragen. Es ist alles geheilt, es ist alles weg. Und ich liebe Jesus über alles und ich bin so happy, ich bin so glücklich. Und ich muss wirklich sagen, indem ich diese Gnade und Vergebung begriffen habe, da im Herzen drin, ist alles neu geworden, alles komplett.
War das schwierig, als Abschlussfrage jetzt, war das schwierig, sich diesem Neuen hinzugeben? Weil da hängt ja auch einiges mit zusammen, wie zum Beispiel um Vergebung bitten, wie Lifestyle-Änderung.
Nein, gar nicht. Also ich muss sagen, es war nach dieser Erkenntnis der riesigen Gnade und Vergebung war nichts so schwer, ehrlich. Das war, ich habe dann auch irgendwann mal gebetet. Ich habe gesagt, Herr, hier hast du mich, meine Kinder, mein alles hab und gut, die Firmen, nichts mehr gehört mir. Mach mit mir, und das habe ich tatsächlich so gebetet, mach mit mir, was du willst. Ist mir völlig egal. Und also wenn man sowas betet, ist natürlich ein gefährliches Gebet, hat mir jemand gesagt. Ne? Du weißt ja, Gebete könnten erhört werden. Oder werden erhört. Genau. Und ich habe mich dann an das Gebet des Jabez erinnert, wo Jabez gebetet hat, erweitere mein Gebiet und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gesagt, Herr, ich bin in deiner Hand, leg mich in das Puzzle an den Platz, wo du mich vorgesehen hast, wo du mich haben möchtest. Ich bin, verändere mich, wie du willst. Ich bin einfach nur bereit. Ich bin ready. Und es sind so viele Wunder in meinem Leben passiert, im privaten, persönlichen Bereich. Im Leben als Christ. Auch was Beziehungen angeht, wo ich im Hass gelebt habe. Ich liebe Menschen. Wirklich. Und das kann man nicht als Mensch erfassen. Also jetzt entscheide ich mich davon und jetzt mache ich das einfach mal. Das ist wirklich ein Riesengeschenk von Gott. Es gibt nichts, es gibt wirklich nichts, was irgendwo in Schieflage oder wie man es auch immer beschreiben.
Ein großes Geschenk.
Alex. Riesiges, riesiges, riesiges.
Vier Fragen für 4 Minuten.
Okay.
gebe ich dir. Und zwar gibt es ein Buch, Frage 1, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals. Und wenn ja, welches?
Nein, gibt es kein einziges, glaube ich.
Gut.
Also ich bin kein Leser. Ich habe viele Bücher gelesen, aber zweimal kein einziges. Bibel schon, aber andere
nicht. Frage 2.
Ja.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Zu meinen Gedanken.
Das heißt?
Dich denke ich nicht.
Du befehlst den Gedanken, yes. Dich denke ich jetzt nicht.
Genau, das ist das.
Funktioniert?
Also, ja, absolut. Also bin absolut überzeugt, dass das das wirkungsvollste Werkzeug ist, um sich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen als Christ. Wir werden natürlich immer wieder herausgefordert, Dinge zu denken, die wir nicht denken wollen oder sollen. Und es fällt mir viel, viel, viel leichter. Das hat mein Mentor mir auch geholfen, hat mir gesagt, Alex, das ist genauso wie wenn du ein Paket bestellst und dir ein Paket geliefert wird, du bestellst kein Paket, die wird aber einer geliefert. Was machst du dann? Ich sage, den nehme ich nicht an. Sagt er, warum machst du das mit den Gedanken nicht genauso? Wenn du sie nicht bestellt hast, dann sagt ich, denke ich nicht. Da habe ich gesagt, wow, das mache ich.
So einfach und doch so schwer, ne?
Ja, genau.
Frage 3.
Ja.
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Eine einzige. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Meine Identität ist in Christus. Ich weiß, er lebt in mir. Das heißt im Praktischen, ich strenge mich nicht mehr an, etwas zu verändern. Klar muss ich Dinge selber anpacken und so weiter tun, aber ich mache mir immer wieder bewusst, was das bedeutet. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Sprich, seine Natur, sein Wesen, seine Denke, seine Art des Umgangs mit Menschen, auch gerade in Bezug auf die Gnade, auf die Liebe, auf die alles Mögliche.
Machst du noch Fehler?
Ja, jede Menge. Aber Gottes Gnade genügt.
Und deine Bitte um Vergebung.
Ja, absolut. Also diese betende Haltung, da arbeite ich an mir immer, dass Gott mich immer wieder dann natürlich schon in diese Haltung auch erhalten lässt. Also das ist meine.
Aber da muss man auch was dafür tun. Das ist wie mit diesem Paket, das man annimmt oder nicht, oder?
Du sagst es. Ja, absolut. Ja.
Plakat.
Plakat, ja.
Das kommt drauf.
Oh, hätte ich so viele Sachen sagen können. Aber ich glaube, das Beste wäre, ich weiß nicht, wie groß ist das Plakat?
Das liegt an dir.
Okay.
Das machen wir riesig.
Okay, riesig und ganz groß.
Über die Autobahn, wo du oft an der Autobahn, an der Brücke, von der du runterspringen wolltest.
Das ist sehr gut. Danke, Jesus. Riesengroß. Und darunter vielleicht so ganz kleiner Untertitel oder Unterpunkt. Ganz besonderen Dank für die Dinge, die schiefgelaufen sind.
Du dankst für Dinge, die schiefgelaufen sind?
Ja, weil ich daran am meisten gewachsen bin. Ich glaube, ein dankbarer Mensch kann nicht meckern, der kann nicht unzufrieden sein. Das ist, wenn wir es lernen, Jesus zu danken für alles, was uns im Leben widerfährt. Das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Das ist ein erfülltes Leben. Das führe ich heute und da bin ich immens dankbar.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen. Ein Leben zusammengedampft auf, wie viel sind es, 6, 37 Minuten. Wir laufen im Schnelldurchlauf hinterher und staunen, was daraus geworden ist. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch info@superfromm.tv. Wir kommen ins Gespräch und vielleicht sitzen wir in ein paar Wochen zusammen und ich höre euch zu. Bis dahin, bleibt superfromm. Macht's gut. Tschüss. Tell me.